Heute zu Gast der Gründer der Cannabis-Plattform Bloomwell, Dr. Julian Wichmann.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arnold.
Heute bin ich zu Besuch bei der erfolgreichsten Cannabis-Plattform Deutschlands, der Bloomwell Group. Mein Name ist Marco Arnold und ihr hört Folge 43 vom Performance-Podcast. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich schon seit ein paar Wochen freue. Dr. Julian Wichmann, Gründer und Geschäftsführer der Bloomwell Group. Was müsst ihr aber Julian wissen, bevor wir loslegen? Julian ist gelernter Arzt. Studiert hat er an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Nach dem Studium hat er dann einige Jahre als Radiologe gearbeitet. Später dann noch in der Forschung. Sein Forschungsfeld war Computertomographie. Daran anschließend kam der Wechsel in die Geschäftswelt. Unter anderem zum Medizintechnikhersteller Smart Reporting. Und dann in die Gesundheitssparte von Siemens. Bis 2020. Dann folgte die Gründung der Cannabis-Plattform Bloomwell, einem Full-Service-Provider für Cannabis. Es wird nämlich nicht nur medizinisches Cannabis verkauft, es wird auch noch Kontakt zu den Ärzten hergestellt, die dann die Rezepte ausstellen. Abschließend gibt es Partnerapotheken, die das Cannabis versenden, das sie vorher von einem Bloomwell-eigenen Großhändler bezogen haben. Ihr merkt schon, ein spannendes Business. Darüber erfahren wir gleich noch etwas mehr. Genug der Vorrede. Lass uns ins Gespräch gehen. Lieber Julian, herzlich willkommen im Performance-Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke, Marco. Schön, dass du da bist.
Bist du bereit?
Ja, klar.
Ja, dann auf geht's. Du, am 1. April ist ja das Cannabis-Gesetz der Bundesregierung in Kraft getreten. Kommst du gerade noch zum Schlafen oder ist das Gesetz so boommäßig eingeschlagen, dass du nur noch am Rotieren bist?
Ja, es war ein Gesetz, auf das wir lange gewartet haben und auch unsere Hoffnung erfüllt wurde. Es hat nämlich geändert, dass Cannabis das medizinische nicht mehr ein Betäubungsmittel ist. Das muss man sich vorstellen, das ist auf einer Ebene damals gewesen mit Morphium, Fentanyl, also den schlimmsten Medikamenten, die es so gibt. Dementsprechend auch super restriktiv gehandhabt worden. Also nicht nur, wen kann man damit behandeln, wie können Ärzte mit behandeln, auch in der Apotheke, das war das Cannabis immer in Tresoren. Also muss man sich mal die Sicherheitsvorstellungen, Bedingungen vorstellen. Und das Hauptproblem war damals eigentlich, es gab keine elektronische Lösung für diese Rezepte. Es gab wirklich nur Papierrezepte mit so Durchschlägen, weil die Idee bei Betäubungsmitteln halt ist, das macht man so selten, das machen wir super restriktiv. Das hat für uns dazu geführt, dass der logistische Aufwand riesig war, weil wir wollten das digital. Das heißt, jedes dieser Rezepte, was von Ärzten ausgestellt wurde, musste quasi mit Logistikern über Nacht, weil die Patienten nicht warten wollten, zurecht, durch Deutschland geschickt werden, zwischendrin einmal gescannt werden, damit es auch irgendwie digital ist und dann in die Apotheke, basierend vom Wunsch von Patienten, also da kann man sich vorstellen, was jede Nacht los war. Und jetzt seit dem 1.4. ist Cannabis als Medikament eben verschreibungspflichtiges Medikament. Das heißt, es steht auf einer Ebene mit Ibuprofen 600, 800, Schlafmitteln oder auch Antidepressiva. Also Medikamenten, die relativ schnell verschrieben werden, auch von Ärzten, da gehört es auch hin, denn es ist wirklich ein sicheres und häufig ein sehr nebenwirkungsarmes oder auch vielleicht sogar nebenwirkungsfreies Medikament. Und dementsprechend seit dem 1.4. war es extrem, also die Anzahl der Patienten auch über unsere Plattform hat sich wirklich verzehnfacht in sehr, sehr kurzer Zeit. Also da war der Effekt groß. Es ist auch supportmäßig manchmal ein bisschen schwierig geworden, weil wir wirklich überrannt wurden. Das hat sich jetzt zunehmend eingependelt und vor allem technisch haben wir noch viel aufgebaut, damit es nicht zu Problemen oder offenen Fragen kommt. Und jetzt kommt medizinisches Cannabis, glaube ich, wirklich mehr in die Mitte der Gesellschaft, ist nicht mehr so ein Randgruppenthema, wo man sagt, kennst du jemanden und dies, das, sondern wirklich, ich gehe in App Store, lade mir Bloomwell App runter und wenn ich zum Beispiel Schlafstörungen, chronische Kopfschmerzen, Migräne etc. habe, kann ich wirklich in, also wenigen Minuten, muss man echt sagen, es geht sehr schnell, da laufen Algorithmen im Hintergrund, Cannabis-Patient werden, was mit vielen, also sehr einfach geworden ist, würde ich sagen, eine sehr effiziente Therapie und was natürlich auch mit vielen Vorteilen, auch rechtlichen Vorteilen einhergeht.
Dann habt ihr wahrscheinlich seit dem 1.4. auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut.
Ja, wir haben das ja vorher geplant und wir wussten ziemlich genau, wo die Engstellen sein werden und haben vieles automatisiert. Also wir haben auf jeden Fall technisch sehr viel gemacht. Wir haben auch Mitarbeiter eingestellt, aber nicht jetzt quasi linear dementsprechend viel. Wir haben jetzt nicht zehnfach mehr Mitarbeiter, was ja auch zu anderen Problemen führen würde. Muss man auch erstmal onboarden. Das Team ist extrem hoch motiviert, hängt sich auch sehr rein. Also gab es natürlich auch einige Nachtschichten, muss man schon sagen. Aber es ist natürlich jetzt auch, wir sind jetzt im 5. Jahr extrem eingespielt. Also es war jetzt nicht komplett unvorhersehbar, was passieren würde. Und dementsprechend hat es, glaube ich, eigentlich gut funktioniert. Und jetzt kommt eigentlich, also weiterhin, ne, das Wachstum ist weiterhin sehr, sehr stark. Aber viele Sachen, die in der Vergangenheit zu Fehlern geführt haben oder Problemen oder Verzögerungen, alleine das Thema Rezept, sind halt auch weggefallen auf der anderen Seite. Also wir haben zum Beispiel eine eigene E-Rezept-Lösung gebaut. Das ist der Vorteil als Plattform, die muss ja nur bei bestimmten Partnerapotheken, bei bestimmten Ärzten funktionieren und nicht immer gleich in ganz Deutschland. Und dementsprechend, auch da, danke an unser Tech-Team, hat wirklich das aus dem Stand heraus funktioniert. Vielleicht das erste voll funktionierende E-Rezept in Deutschland, was jetzt nicht über Jahre gebaut und dann getestet wurde, sondern dann im April direkt einsatzbereit war.
Ich höre also raus, du schläfst nach wie vor gut.
Ich schlafe ganz gut, genau, auch wenn ich kein Cannabis-Patient bin, das ist auch eine häufige Indikation dafür ist. Genau, also es war schon am Anfang sehr extrem, aber jetzt pendelt sich's ein und jetzt macht's auch nochmal Spaß, muss man sagen, weil einfach man sieht, man kann Sachen jetzt nochmal schneller umsetzen, weil es insgesamt digitaler geworden ist. Also vorher, das war wirklich der krampfhafte Aufwand, etwas sehr Analoges zu digitalisieren, und jetzt ist ja das allein das Rezept viel digitaler. Also konkretes Beispiel, wenn in der Vergangenheit ein Arzt was verschrieben hat, muss man ja auch gucken, okay, in der Apotheke, die der Patient will, ist das da verfügbar, was es da gibt? Denn es gibt über 200 verschiedene Cannabis-Sorten in Apotheken. Und das schwankt auch die ganze Zeit. Das ist also nicht wie jetzt irgendwie Ibuprofen, was es in jeder Apotheke zu jedem Zeitpunkt in jeder Ecke gibt. Und dann hatte man ja auch so einen Versatz drin. Also sprich, wenn ein Arzt es verschreibt, geht ja erstmal dieses Papierrezept dann per Kurier und dann ist es am nächsten Morgen vielleicht im Idealfall in der Apotheke. Bis dahin kann sich das aber schon geändert haben, der Bestand. Und dann muss es geändert werden, das Rezept, dann muss es wieder zurück und so weiter. Und jetzt ist es wirklich Echtzeit, geht direkt in die Apotheke und wenn da irgendwas ist, kann man es auch innerhalb von kurzen, wenigen Minuten eigentlich elektronisch lösen. Alleine das hat das Team und auch die Patienten extrem entlastet.
Gerade haben wir das Thema Schlaf schon mal kurz angerissen. Lass uns dann mal ein bisschen reinzoomen. Wie startest du denn morgens in den Tag? Was machst du in der ersten Stunde nach dem Aufwachen?
Ja, das Schwierige ist, ich bin relativ nachtaktiv. Also ich bin lieber bis, sagen wir mal, 3 Uhr morgens wach, als jetzt um 5 Uhr aufzustehen. Ich bin ja auch von vielen bei dir auch mal reingehört. Also manche sind ja irgendwie so High-Performer, die um 5 Uhr aufstehen und erstmal meditieren etc. Das bin ich gar nicht. Sondern ich wach tatsächlich ja meistens erst am etwas späteren Vormittag auf. Bin ja auch jetzt vor allem in der Gründerrolle, also sehr erreichbar, das eint uns schon alle sehr, also schon 7 Tage die Woche wirklich, also komplett online, muss man sagen, egal wo. Aber ich habe mal weniger im Verlauf jetzt so voll operative Aufgaben, dank einem sehr extrem guten Team. Das heißt, mein Tagesablauf ist so ein bisschen variiert mehr und fängt jetzt nicht mit irgendeinem Status-Support morgens um 7 oder so an. Das heißt, ich wache erstmal auf, check erstmal das Handy, meistens noch im Bett, muss ich schon sagen. Probiere dann meistens, ich bin so ein bisschen Grüntee-Liebhaber, bestimmte Sencha, so japanische, trinkt er erstmal so 2 aus so einer japanischen Kanne und dann setze ich mich meistens an den Rechner. Also sprich, durchaus auch häufig von zu Hause, das weiß ich erstmal. Und dann sind meistens auch schon viele Sachen reingekommen, so dass man schauen muss, okay, wie strukturiert sich der Tag? Also ich habe erfreulicherweise immer weniger so richtig fixe Termine. Was zugenommen hat, interessanterweise, sind mehr Pressetermine, also relativ viel TV-Anfragen zu dem Thema, auch als Experten, aber auch zunehmend auch über uns. Und dementsprechend war ich jetzt zuletzt mit einem ProSieben-Galileo-Team, die natürlich über die Behandlung gesprochen auch haben, auch, aber auch zum Beispiel ins Fitnessstudio mit wollten, weil sie irgendwie diesen Tagesablauf interessanterweise, scheint irgendwie interessant zu sein, auch mal mitverfolgen wollten. Dann waren sie zur Primetime abends im Fitnessstudio miteinander gefilmt. Auch eine neue Erfahrung.
Zum Thema Sport kommen wir daher noch. Du hast dein Handy erwähnt. Brauchst du das Handy zum Aufwachen oder wachst du natürlich auf?
Aber das ist eine gute Frage. Ist so ein Mix. Also meine innere Uhr ist tatsächlich, außer jetzt im Urlaub manchmal, schon so nach 6 Stunden bin ich ja eigentlich doch wieder wach, üblicherweise. Aber ich stelle mir sicher, ich habe auch einen Wecker.
Bei 6 Stunden, dann machst du gegen 9 Uhr auf.
Ja, sowas die Ecke, so. Also so, ich weiß, es ist ein Privileg, ist, ich komme ja eigentlich aus der Universitätsmedizin, da wäre das auf jeden Fall gegangen. aber ich bin sehr dankbar dafür, weil das wirklich meinem Tag-Nacht-Rhythmus deutlich eher entspricht. Ich bin absolut kein Frühaufsteher und bin mit 9 Uhr, 9.30 Uhr sehr, sehr happy.
Du trinkst deinen grünen Tee, essen ja. Gar nichts?
Doch schon, dann danach, also ich probiere vorher erstmal zu trinken, Wasser mit grünen Tee so. Ist jetzt aber auch kein mega Gesundheitsritual. Und ich ernähre mich ja tatsächlich fast so ein bisschen nach so Bodybuilding-Diäten. Also mache relativ viel Sport und das heißt relativ hoher Proteinanteil, je nach Tageszeit relativ viele Kohlenhydrate und relativ wenig Fett und was jemand interessiert. Und das heißt, was ich liebe, sind, kann ich allen nur empfehlen, sind so Reis, also so Reismehlbrei mit Proteinpulver, weil da kann man auch noch lauter gesunde Sachen reinmachen, Leinsamen, Hanfsamen, obwohl sie nichts Psychoaktives drin haben, sind sehr gesund für die Blutfettwerte. Dann noch ein bisschen Obstwein, das ist meistens meine erste Mahlzeit.
Hört sich gut an. Julian, ich würde gerne mal über 20 Jahre mit dir zurückspringen. Du hast gerade gesagt, bei der Vorbesprechung, du hast gerade ein Abi-Treffen, 20 Jahre Abi.
Ja.
Und du hast mir mal erzählt, dass du nicht der beste Schüler warst.
Ja, es war wirklich surreal. Also ich bin ja 38. Das heißt, es ist jetzt eigentlich länger her, als ich auch gedacht habe, weil es gerade 20 Jahre. Genau, es stimmt. Also ich komme aus Heidelberg ursprünglich. Hatte auch, glaube ich, relativ behütet irgendwie aufgewachsen und war eigentlich eher so IT-affin und auch nicht leistungsaffin, muss ich sagen. Und würde mich auch heute jetzt nicht so bezeichnen, glaube ich. Das heißt, tatsächlich in der Schule, also ich habe Abi 2,5, kann ich offen sagen, was jetzt nicht so toll ist.
Und da interessiert uns natürlich umso mehr, wie du trotzdem den Weg ins Medizinstudium dann gefunden hast mit dem Abi.
Das kann ich offen sagen. Ich habe mich damals tatsächlich eingeklagt. Das war damals noch ein Weg, der, glaube ich, heute gar nicht mehr so existiert, wo man gesagt hat, es gibt schon Plätze. Ich muss das durchaus auch verteidigen. Mhm. Aber irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl gehabt und gesagt, das fasziniert mich und ich muss da jetzt irgendwie rein, so. Und alleine, also auch meine moralischen Zweifel sind schnell weg gewesen, weil im ersten Semester Medizin, da hören automatisch 20% ungefähr auf.
Ach, heißt,
weil sie das erste Mal in so einem Leichenkurs sind und sagen, das ist mir irgendwie doch nicht meins. Also ich kann nicht sagen, dass mir jemand was weggenommen hat, weil es waren wirklich so viel freie Plätze dann letztlich. Und habe mich da so durchgekämpft. Also ich muss leider auch allen recht geben. Ich glaube, der Abischnitt korreliert mit dem Studienerfolg im Medizinstudium, weil es lief nicht gut. Vor allem die ersten 2 Jahre nicht. Also wirklich auch viele Kurse wiederholt. Ich glaube, den Großteil.
Aber du wolltest das unbedingt. Du hattest keinen Plan B. Du wolltest das Medizinstudium.
Ja, also jetzt nicht so im Vorhinein, das war jetzt nicht so eine mega vorbereitete Entscheidung, aber es war irgendwie so ein Bauchgefühl. Und als ich dann drin war, war wirklich, also das muss funktionieren. Ich hatte, nee, also Plan B hatte ich nicht. Und manchmal wäre er vielleicht sogar gut gewesen, weil ich glaube, ein Fach war sehr theoretisch und es war wirklich knapp. Also ich habe, glaube ich, auch beide Wiederholungen gebraucht. Aber wenn dann dieser theoretische Teil mal rum ist, das sind so die ersten 2 Jahre, das ist diese Vorklinik und dann hat man so eine theoretische Prüfung, das Physikum, Physik, Chemie, Anatomie und so weiter. Das lief auch nicht toll. Ich glaube, ich habe die schlechteste Note oder so, die man haben kann generell. Aber als das mal rum war, kam dieser klinische Teil. Da ging es auf einmal ins Krankenhaus und auch mit Patienten und so weiter. Das hat mir schon eigentlich viel Spaß gemacht. Und auch im OB und was für wilde Sachen man da so machen kann und sehen kann. Und da habe ich mich dann etwas einfacher durchgekämpft. Trotzdem keine Turnlote am Ende gehabt, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere. Aber was mein Vorteil war vielleicht, wenn man das so sagen kann, ich habe mich im Studium jetzt nicht mega verausgabt oder auch fertig gefühlt. Mhm. Mein Eindruck ist, viele, die Medizin studieren, kommen aus dem Medizinstudium und sagen, ich bin jetzt eigentlich fertig, jetzt muss meine Work-Life-Balance anfangen, so. Obwohl sie ja gerade Berufseinsteiger sind eigentlich. Bei mir war das andersrum. Ich kam aus dem Studium raus und hatte im Studium noch irgendwie Online-Poker gespielt, nachts, man sieht schon, nachts aktiv. Das heißt, ich kam sehr entspannt da raus und habe gesagt, wir jetzt gerne loslegen, so. Und bin per Umwegen mit meiner Doktorarbeit in der Radiologie gelandet. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin so oder denke zumindest, ich bin so ein bisschen IT-affin. Wir machen so Computersysteme und generell Systeme einfach Spaß. Da ist Radiologie ein cooles Feld, weil man sitzt wirklich nur am Computer die ganze Zeit und guckt sich nur Bilder an und optimiert sich auch selber so. Also man, jede Sekunde, die man einspart pro Fall in der Befundung, das rechnet sich ja hoch auf den Tag bei 100, 200 Fällen. Das ist so ein Selbstoptimiererfeld, ist mein Eindruck. Und so ein bisschen detektivisch. Und ich habe dann tatsächlich den vollen Facharzt noch gemacht damals, habe aber eigentlich auch schon in der Facharztausbildung eigentlich sehr viel Forschung gemacht, habe da auch so eine Forschungsgruppe aufgebaut und so wissenschaftlich veröffentlicht, Kongresse, dies, das. Und das hat mir Spaß gemacht und war auch so ein bisschen der Indikator, dass ich da vielleicht doch fehl am Platze bin, weil es so eine Projektarbeit ist. Also man hat immer so ein Projekt gemacht, Forschungsprojekt, ich sag mal nach ein bis zwei Monaten war das auch durch. Und hinten raus kam ja da so eine Veröffentlichung, was so ein kleiner Erfolg ist. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht, dass man immer Erfolgserlebnisse hatte, relativ kurzfristig auch. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ich könnte das wahrscheinlich, bin auch noch heute immer noch, habe diesen Facharzttitel, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt voll als Radiologe arbeiten will. Und dann hatte ich wirklich eine Sinnkrise, muss man schon sagen, weil ich hatte keinen Plan B. Und habe dann irgendwann so gemerkt, okay, vielleicht doch irgendwie so richtig freie Wirtschaft, was das immer auch heißt. Denkt man ja als Arzt immer irgendwelche wilden Fantasien, in Realität ist auch nur ein Job. Aber das war sehr schwierig, weil ich ja eigentlich mit dem Facharzt auch überqualifiziert war, so für jetzt irgendwie keine Beratung oder irgendwie sowas. Und dann bin ich damals zum Facharzt, habe ich gesagt, vielen Dank, bin auch noch gut mit den Leuten, auch mit meinem Chefarzt von damals. Aber ich höre auf, habe sogar so eine Professur, die mir eigentlich von der Publikationsleistung wahrscheinlich zustehen würde, einfach ja weggelassen, muss man sagen. Bin in so einem Startup im Mineralogiebereich in München und das war wirklich, also ich war da gar nicht so lange, nur ein halbes Jahr, hat nicht ganz geklappt auf beiden Seiten, aber das war eine ganz neue Welt. Auf einmal war Büro, auf einmal war Projektarbeit, auf einmal Investoren, war was Neues für mich und das hat mich schon irgendwie gefangen. Ich habe aber auch gemerkt, mir fehlen diese ganzen Business Skills, weil ich habe jetzt nie irgendwie Projektplan gemacht und so weiter. Und dann bin ich nochmal ein Jahr zu Siemens im Healthcare-Bereich, genau hast du gesagt. Ging so um AI-Themen. Ich war so ein bisschen der Inhouse-medizinische Experte. Das war nochmal eine andere Ebene an Projektorganisationen. Also da geht's ja über Jahre und irgendwelche Milestones. Corporate war jetzt auch nicht so ganz meins. Und es gab immer noch keinen Plan B. Also ich war auch wirklich, ich bin auch froh, wie es sich entwickelt hat, weil ich war zwischendurch ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht wusste, wo stecke ich diese Energie hin und wo passe ich da auch hin. Und dann per Zufall habe ich einen meiner Mitgründer auf der Party, das ich in Frankfurt kennengelernt, und der war halt durch und durch Unternehmer, auch noch im Cannabis-Bereich. Und wir haben dann sehr häufig miteinander gesprochen und irgendwann gemerkt, das müssen wir eigentlich machen. Nicht nur, weil es eine Opportunität ist, sondern auch, weil es einen Bedarf dafür gibt, dass es jemand baut.
Und der Rest ist Geschichte. Ja. Auf die Gründung, da kommen wir gleich noch. Wir waren jetzt gerade in einer sehr frühen Phase deines Lebens. Und das ist ja eine Phase so zwischen 18 und 30, die prägt unglaublich und die bestimmt ja auch, wie du später mit 40, 50 oder 60 lebst. Gab es denn da Menschen in dieser Zeit, die dich besonders beeinflusst haben?
Ja, also ich habe, glaube ich, von meinen Eltern ein gewisses Grundvertrauen auch mitgenommen. Irgendwie, das wird schon irgendwie funktionieren. Also auch, dass ich jetzt im Rückblick merke, ich bin wahrscheinlich relativ risikoaffin. Weil also damals haben auch alle gesagt, bist ja verrückt. Also du hast jetzt einen Facharzt, könntest du jetzt hier als Radiologin in der Praxis da einsetzen. Mich hat das fast so ein bisschen abgestoßen, der Gedanke so. Das war schon irgendwie so ein Leap of Faith, sage ich mal, der sich aber gar nicht so riskant angefühlt hat für mich damals, subjektiv. Ja, ich glaube, was ich immer gemerkt habe oder wovon ich auch überzeugt bin, ist, dass harte Arbeit und Einsatz sich am Ende schon irgendwie lohnt.
Ja.
Und was ich glaube ich mag und auch vielleicht kann, ist auf Sachen fokussieren auch über Jahre und einfach kompletten Tunnelblick da drauf. Und das hatte ich ein paar Mentoren auch in der Klinik damals, die wirklich also mir das auch mitgegeben haben. Aber ich bin relativ beratungsresistent. Also ich habe nicht viele im Umfeld, die ich um Hilfe frage. Und ich bin dann eher so, okay, danke, lass ich mich selber irgendwie rausfinden. Da bin ich einfach risikoaffin, glaube ich. Aber also jetzt so im Rückblick bin ich sehr froh, was sich entwickelt hat, aber es war jetzt wirklich nicht dieser strukturierte Plan.
Ja.
Und es gab zu quasi keinem Zeitpunkt tatsächlich einen Plan B, wovon ich auf der einen Seite auch überzeugt bin. Also ich glaube, man geht natürlich so so Stationen auch anders an, wenn man fest überzeugt ist, nicht nur das wird, sondern das muss auch funktionieren. Und so haben wir es auch mit dieser Firma gemacht. Also für mich stand außer Frage, das war nicht so ein Nebenprojekt, sondern ich bin auch am Anfang ohne Gehalt für, ich glaube, über ein halbes Jahr oder so, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt full on, also oder fulltime komplett,
stark,
nichts anderes nebenher. Ja, also ich weiß nicht, also riskant würde ich es nennen, aber es hat funktioniert.
Sag mal, der Julia mit 18, vor 20 Jahren, was hätte der wissen sollen, was er später gelernt hat?
Früher Sportmann auf jeden Fall. Ich habe die Bilder jetzt gesehen. Ich wieg damals, ich war wirklich, wirklich skinny, muss man sagen. Jetzt ist er stabiler gebaut. Zum Glück nicht viel Fett. Aber da liegen über 30 Kilo dazwischen, habe ich jetzt auf dem Fotos nochmal gesehen. Ich glaube, ich habe damals wirklich noch nicht so diesen Kanal gefunden, wo ich auch diese diese Energie mit diesem Fokus so drauf anwenden kann. Also ich habe damals zum Beispiel irgendwie noch so Websites gebaut nebenher, weil ich auch irgendwie so Sachen ausprobieren wollte. Ich hätte früher, glaube ich, auch auf diesen Instinkt hören sollen, dass ich doch in geschäftlichen oder Business mir das schon mehr Spaß macht. Also ich habe diese Websites auch für so Arztpraxen damals gebaut, so als Nebengewerbe sozusagen, aber jetzt nicht in der Skalierung. Und ich muss tatsächlich sagen, rückblickend, also mir haben das zwar jetzt auch viel lustiger, also auf diesem Abi-Nachtreffen auch viele gesagt, na, du hast ja noch einen Facharzt gemacht und hast ja auch so ein Backup. Also wirklich der Moment, als ich aus der Klinik raus bin, wusste ich, ich gehe auf keinen Fall zurück. Nicht aus irgendeinem Gesichtsverlust oder so, sondern ich einfach wusste, das ist schon die richtige Richtung, auch wenn ich nicht so ganz genau weiß, wo es hingeht. Und das heißt, rückblickend habe ich eigentlich tatsächlich, zumindest jetzt beruflich, ein paar Jahre verschenkt, weil ich, mein Facharzt geht 6 Jahre oder sogar länger.
Ja, lange Zeit.
Ich hätte eigentlich früher auch aus der Klinik gehen sollen vielleicht, aber ich hatte gar nicht das Umfeld und auch gar nicht den Kontakt dazu. Also wirklich so Firmen und so weiter kannte ich nur aus Presse und LinkedIn vielleicht, ja, muss man schon sagen.
Ich fand das gerade spannend, dass du das Thema Sport rausgegriffen hast, weil wir sind ein Audio-Podcast, man kann dich gar nicht sehen, aber ich kann sagen, du machst einen sehr austrainierten Eindruck.
Die T-Shirt ist noch an, ja.
Also bist du top austrainiert und aus dem Lateinischen, da kennst du ja bestimmt auch den Ausdruck, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
Mhm.
Wie stehst du dazu? Was macht Sport mit dir? Was gibt dir das?
Ja, also ich glaube, also erstmal, mir macht wirklich Fitnessstudio viel Spaß. Ich kann da echt 5-6 Mal die Woche hingehen. Mir gefällt, dass man sich selber so an seine Grenzen bringen kann und aber irgendwie auch einen Effekt sieht. Also ich bin zum Beispiel, ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich bin ganz, mir macht einfach Laufen gehen keinen Spaß und Fahrradfahren nicht und so weiter. Und auch Teamsportarten, hat man eine Saison American Football gespielt, aber irgendwie, ich mag es eher, mich auf mich selber gestellt zu sein und zu sagen, okay, wo sind die Grenzen? Es ist natürlich auch extrem gesund, muss man schon sagen. Also es hat schon einen Faktor für mich, ich probiere schon ziemlich gesund zu leben, im Rahmen dieser Möglichkeiten, und das kann ich allen nur empfehlen, also kein Alkohol, muss man ja schon so sagen.
Null.
Nee, ich trinke fast nie, also wirklich früher, also auch in der Firma, schon auch am Anfang, eine Zeit lang, brauchst du Whisky und so, war manchmal notwendig, muss man schon sagen, aber jetzt gar nicht mehr, und ich habe auch gar nicht das Verlangen, also es ist jetzt nicht so religiös und es fehlt mir einfach gar nicht. Ich glaube, der Sport hilft einem, sich zu fokussieren und auch diese, ja, ist jetzt auch so ein Modewort geworden, Resilienz, aber also es härtet schon irgendwie ab, weil man dann auch in so einem Fitnessstudio irgendwie merkt, es geht schon, ja. Also wenn man dann da war, wenn man vorher vielleicht gar nicht so große Lust hatte, wenn man da war, fühlt sich eigentlich doch immer gut an. Man bereut es quasi nie.
Ja.
Und härtet da ja irgendwie auch schon ab, und das war auch notwendig. Also auch in der Firmengeschichte, muss man sagen, wurden wir schon sehr geprüft. Konkurrenten teilweise, auf einmal auch Behörden. Meine persönliche Resilienz gegenüber auch juristischen Auseinandersetzungen ist stark gestiegen. Das hängt, glaube ich, schon so ein bisschen zusammen, aber das ist meine persönliche Philosophie. Das muss jetzt nicht für jeden so funktionieren.
Spannend. Julian, du hast schon eine Sache gesagt, du wirst ja nicht als Unternehmer geboren. Das kam bei dir erst relativ spät, hast du schon einige Jahre hinter dir. Du bist ja gelernter Arzt, hast dann auch als Angestellter ein paar Jahre als Manager gearbeitet. Und dann kam irgendwann dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich kündige und mach den Sprung und werde Unternehmer.
Ja.
Wo kam das bei dir her? Was hat dich da getrieben?
Ja, also es war wirklich gar nicht geplant. Ich kriege das ja auch häufig mit und ich glaube, das ist genauso gut und kann auch genauso gut funktionieren, dass quasi Leute sagen, ich will was gründen und jetzt gucke ich mir verschiedene Themenbereiche an und so. Bei mir war es gar nicht so. Ich habe kein Gründerumfeld. Ich war auf keinen Events. Meine Familie ist keiner Gründer und so weiter. Und ich hatte es auch wirklich nicht geplant. Ich hatte fast eher überlegt, ob ich vielleicht nicht so ein bisschen, ich hatte ja in diesem einen Startup so mit Investoren mal auch viel Kontakt, ob ich nicht in so einen Venture Capital Bereich reingehe und dann quasi mit diesem medizinischen Vorwissen sage, so machen wir vielleicht bessere Investments. Aber ich habe keinen Finance Background. Ein paar Gespräche gehabt, aber hat nicht so richtig funktioniert. Und es war dann letztlich so, dass ich wirklich durch meinen Mitgründer, der also durch und durch Gründer ist und das auch schon mehrfach durchgelebt hat, wir immer mehr darüber geredet haben und wirklich irgendwann einfach dieser Zeitpunkt kam, wo wir gesagt haben, das müssen wir machen. Also es ist nicht nur businessmäßig sinnvoll, aber es ist auch wirklich, es wird ein Thema sein, was wirklich sehr viel Impact haben wird und es auch viel Spaß machen wird und es wird auch sehr viel Dank zurückkommen. Also ich finde, man muss sich ja da auch über die Jahre schon irgendwie durchkämpfen. Deshalb wäre das Schöne, auch wenn es natürlich öffentliche Kritiker gibt aus allen Richtungen, dies, das. Was wir hier schon haben, ist 10.000 Menschen, die jeden Monat sagen, danke, dass es gibt. weil das gab es vorher nicht. Und mir geht's dank euch besser. Also wir haben schon gehört von Scheidungen abgeblasen und so weiter, ja. Da, also da kriegt man nochmal so eine Perspektive, was man da baut, was das schon für einen Einfluss hat, teilweise auf das Privatleben von vielen Menschen. Aber es kam wirklich, und das ist so ein bisschen meine Philosophie vielleicht fürs Gründen, wenn mich manchmal so Bekannte irgendwie fragen, es muss quasi dieser Zeitpunkt kommen, dass du sagst, wir müssen das machen. Es gibt gar keinen anderen Weg. Dann wird's, glaube ich, erst gut, ist meine Theorie. Und auch dann ist die Überzeugung ausreichend da, das wirklich zu machen,
ja,
und nicht nur so halb nebenher. Weil ich glaube, es kann trotzdem funktionieren, aber ich glaube, wenn man so halb gründet und ich sag mal Vollzeit arbeitet oder Teilzeit in so einem Hauptjob und dann nebenher so, man muss sich diesem Stresstest schon aussetzen, mhm, weil man auch das Geschäft diesem Stresstest aussetzen muss, muss ja alles noch funktionieren.
Und ihr macht das Ganze jetzt im 5. Jahr?
Genau.
Wenn man von außen drauf schaut, in die Wirtschaftsmedien schaut, dann sieht man ja meistens die Erfolge, ein paar kritische Medien auch mal, aber ja, meistens sieht man die Erfolge. Was die meisten Menschen ja nicht sehen, ist das Auf und Ab.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, gibt es eine Eigenschaft, die dir einfach dabei hilft, bei diesem Auf und Ab immer wieder am Ball zu bleiben und durchzuhalten?
Also erstmal sind wir im Gründungsteam, obwohl wir, also sind 4 Gründer eigentlich, manche also mit sehr unterschiedlichen Aufgaben und jetzt manche nochmal mehr hands-on als andere so im Verlauf der Zeit. Aber was uns wirklich eint, also wir sind bis heute also komplett im Kontakt, mhm, und haben uns auch nie verstritten. Also klar gab es noch Meinungsverschiedenheiten, aber die gingen eigentlich immer eher darum, weil jeder so ein unterschiedliches Ziel hat. Also alleine zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus und auch so, ich sag mal, Management-Stil. Ich bin eher so in Meeting Notes und irgendwie so, und andere habe ich mich aber auch angepasst, sind eher so, ich schicke dir 10 WhatsApp, so. Da ist ja nichts falsch von, das muss ich nur abstimmen, und das haben wir bis heute, und das heißt, es hat natürlich auch ein Grundvertrauen drin, weil ich glaube, wenn man da eine offene Flanke hat, dann kann man sich wirklich an keinen wenden. Und wir wussten immer, also solange, und hat auch mein Mitgründer auch früh gesagt, muss man wirklich sagen, auch sehr vorausschauend, also wenn wir zusammenhalten und da vereint sind und uns da auch voll reinhängen, wird es funktionieren. Und ich glaube, über die Zeit, und da waren auch viele Prüfungen mit dabei und wirklich Auf und Abs, aber am Ende des Tages muss man überzeugt sein von dem, was man tut. Ich glaube, es ist sehr vorteilhaft, was zu machen, was halt wirklich Menschen positiv beeinflusst. Also ich könnte mich jetzt schon für bestimmte, ich sag mal, hochabstrakte technische Themen wahrscheinlich weniger motivieren, muss ich schon sagen, auch wenn das bestimmt auch gute und wichtige Sachen sind. Hier ist man wirklich in der Patientenversorgung am Ende des Tages. Da kommt Negatives auch, aber da kommt vor allem viel Positives zurück. Und dann muss man, glaube ich, und deswegen finde ich es auch gut, jetzt nicht irgendwie frisch aus der Uni vielleicht unbedingt zu gründen. Man muss, glaube ich, auch im Berufsleben schon so eine Resilienz irgendwie entwickelt haben, dass man nicht bei jedem Gegenwind sofort umfliegt, ob der jetzt Business ist oder in den Streit mit Investoren oder juristisch dies, das. Da braucht man schon einen langen Atem, auch wenn wir jetzt irgendwann vielleicht zu dir, ne? Also wir sind jetzt im 5. Jahr, das ist ja quasi Halbzeit. Das ging's ja auch deutlich länger. Und trotzdem war es mit Abstand das Anstrengendste, was ich je gemacht habe, muss ich schon sagen. Es war jetzt nicht so, also ich bin fasziniert von Leuten, die sagen, es war irgendwie so ein Selbstläufer, bei uns war es absolut nicht. Und ich glaube, das kann es auch fast nicht sein, wenn man was aus dem Nichts da quasi schafft.
Unsere Zeit rennt, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Julian, um dich noch besser kennenzulernen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet.
Ja.
Bist du ready?
Okay.
Wonach hast du zuletzt gegoogelt?
Lackierwerkstatt, Auto.
Okay. Hast du einen Schaden?
Ja.
Okay.
Aber selbst verschuldet.
Shit. Welche App auf deinem Handy nutzt du am häufigsten?
Ja, WhatsApp. Aber was ich jedem empfehlen kann, ist 2 verschiedene WhatsApp. Mhm. Also quasi 2 Nummern auf ein Handy. Ich bin einfach mit 2 Handys umgerannt. Lange Antwort wieder. Aber ich habe quasi ein privates WhatsApp auf dem Handy und ein Business-WhatsApp drauf. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Vorher war das komplett durcheinander.
Welches Essen macht dich glücklich?
Ja, also ein bisschen Brei, so doof das klingt, das ist eigentlich meine Lieblingsmahlzeit am Tag. Ansonsten bin ich so Steak schon ein großer Fan.
Alright. Nahrungsergänzungsmittel, ja, nein?
Ja, ja, viele auch, muss man schon sagen.
Kannst du gut alleine sein?
Ja. Also das habe ich auch über die Zeit nochmal mehr gemerkt. Ich brauche das sogar teilweise, um manchmal einfach so ein bisschen abschalten zu können. Ich brauche jetzt nicht immer Menschengruppen um mich herum die ganze Zeit.
Was bringt dich auf die Palme?
Ja, ist eine gute Frage. Also Sachen, die die nicht logisch sind. Also sprich, wenn, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel, wenn man auch ein Gespräch merkt, guck mal, das wäre jetzt logisch, so müssten wir das machen, so und so. Und wir da aber einfach dann nicht logisch, sondern aus dem Bauchgefühl, aus der Meinung heraus sagen, nee, wir wollen das so machen. Das ist ein ganz guter Trigger für mich. Ich will die Sachen eigentlich immer logisch lösen.
Im Urlaub, Berg oder Meer?
Immer Meer. Ich finde, man wirklich immer nur am Meer. Ich genieße auch sehr die Zeit, so Dezember, Januar ist fast so ein bisschen meine Urlaubszeit, wo es quasi in Deutschland sehr kalt ist. Da kann man wunderschön irgendwo hin, auch sehr remote.
Wenn ich dir jetzt eine Woche Urlaub geben würde, wo würdest du hinfahren?
Ich war in der Vergangenheit sehr extrem weit weg, irgendwie Asien, Thailand, USA und so weiter. Jetzt entdecke ich gerade Europa für mich neu. Ich würde wahrscheinlich jetzt nochmal so ein bisschen Spanien, Portugal machen. Ist doch schön. Einfacher.
Und als Urlaubslektüre, Hörbuch oder ein Buch in der Hand?
Ja, ich nehme es mir mal vor und dann nehme ich es doch nicht mit und vermisse es auch nicht. Aber wenn, dann lieber Buch. Aber es ist schon so oft gescheitert. Ich hatte es auch schon im Rucksack, im Koffer und dann habe ich es mir doch nicht gelesen und bin einfach am Pool eingeschlafen.
Dann nächstes Mal. Aber gibt es denn ein Buch, was du besonders häufig schon empfohlen hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sollte man jetzt hier so, viele machen halt immer so strategische Sachen, aber es gibt ein Gesundheitsbuch, das fand ich ganz gut, dieses How Not to Die. Ich habe den Autor vergessen. Da geht es wirklich komplett um, wie sollte Ernährung sein, damit sie gesund ist. Und interessanterweise eben doch sehr pflanzlich, auch wie ich selber nicht jetzt voll praktiziere.
Ja.
Aber es ist ein No-Bullshit-Buch, ohne jetzt irgendwelche Dies-Das-Diäten. Und ich glaube, für jeden, der probiert, gesünder zu leben, ist es ein gutes Starterwerk.
Ich werde das mal für die Shownotes raussuchen.
Ja.
Du, wir haben heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell auch mit Schlafen auf.
Hm.
Was machst du denn die letzten 15 Minuten nachts in deinem Fall, wenn die Augen zufallen?
Ich wünsche dir eine bessere Antwort, aber ich bin meistens doch am Handy. Ich habe kein Meditationsritual etc. Ich habe es schon dann mal probiert, aber es ist einfach nicht meins. Und meistens ist dann auch die Müdigkeit so groß, dass es doch funktioniert. Ich bin leider doch am Handy, ja.
Julian, unsere 30 Minuten sind jetzt um. Danke für deine Zeit.
Super, danke für die Einladung. Schön, dass du da warst.
Alles Gute für dich, mein Lieber, auch für Bloomwell.
Danke dir.
Und lasst mal noch dies an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser. We'll be right back.